Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Das Plan und Bauen von Bauobjekten, ob Neubau oder Sanierung, ist an sich schon komplex. Wenn dann noch die internen Arbeitsabläufe in einem Planungsbüro unstrukturiert sind, kann schnell das Chaos ausbrechen. Was letztlich zu Überlastung und Unzufriedenheit bei allen Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung führen kann. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie Arbeitsprozesse in Planungsbüros optimiert werden können. Und da habe ich mir natürlich einen entsprechenden Experten dazu eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Knut Mahold. Hallo Knut.
Hallo Janine.
Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Knut hat Bauingenieurwesen studiert und 92 im Bereich Baumarketing Management promoviert. Und er ist unter anderem als Coach und Unternehmensberater in Planungsbüros tätig. Außerdem ist Knut Mitbegründer des Qualitätsverbunds Planer am Bau. Ja, und das ist auch schon die Brücke, wieso wir uns kennen. Genau. Wir sind uns nämlich schon ein bisschen länger persönlich bekannt, weil in dem Büro, wo ich damals gearbeitet habe, haben wir nämlich ein Qualitätsmanagement eingeführt, was du betreut hast, wo du uns bei geholfen hast. Und da hatten wir ein Wochenende für Planer am Bau, wo wir so unser Qualitätsmanagement-Handbuch erstellt haben und so. Und da war noch ein Professor dabei und ein paar Studierende, die den ganzen Architekturbüros, Planungsbüros geholfen haben, die alle ihr QM-Zertifikat haben wollten. Genau, und da hatte ich dir nach Veranstaltungsende und noch ein paar anderen von der Kitty Bob erzählt.
War während der Veranstaltung.
War das schon während der Veranstaltung? Hatte ich schon wieder abgelenkt.
Ja, das war ja noch so spannend, dass ich dann auch intensiv nochmal nachfragen musste und das dann auch intensiv weiter verfolgt habe. Und so ist ja auch der Kontakt quasi aufrechterhalten geblieben, weil ich mich halt auch mit den Themen Marketing, Außendarstellung, Werbung durchgängig beschäftige. Und da war natürlich das Thema eines Podcasts, Kitty Bob, war natürlich für mich, ich will nicht sagen gefundenes Fressen, aber schon sehr interessant.
Genau. Viele wissen das gar nicht, dass Kitty Bob dann auch aus einem Stand-up-Comedy-Programm entstanden ist, was ich dann am zweiten Tag dieses Seminars dann vor allen halten durfte. Genau. War lustig, war auch aufregend. Ja, so entstehen Geschichten. Ja, dann starten wir mal in unser Thema. Also, wenn man jetzt Planer, Planerin ist, ja, dann setzt man ja eigentlich quasi schon voraus, also entweder man selber, die Mitarbeitenden oder auch die Bauherrschaft, dass man ja in der Lage ist, Dinge zu planen. Das heißt, strukturiert auch an Sachen ranzugehen. Wir können ja schon, wenn wir Glück haben, können wir ja schon komplexe Strukturen überblicken, Prozesse geordnet strukturieren, aber wenn ich so ein bisschen zurückblicke an befreundete Architektinnen oder auch was man selber so an Erfahrungen gemacht hat, so die interne Bürostruktur, das ist so ein bisschen schwierig, die hinzukriegen, ne? Oder ja, die bleibt immer irgendwie mehr auf der Strecke. Oder was sind so deine Erfahrungen damit?
Ja, man kann im Prinzip sagen, immer da, wo es um konkrete Projektarbeit geht, da funktioniert die Organisation. Ja, das ist so das Fail des Planenden, ja, sich ins Projekt reinzuarbeiten und da teilweise auch improvisierend dann das Projekt zum guten Abschluss zu bringen. Das liegt so in den Genen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Man merkt es ja dann teilweise schon daran, wenn man dann gefragt wird für die Abrechnung, ne, wie viele Stunden hast du denn auf der Baustelle verbracht oder wie viele Stunden hast du denn für das Projekt bearbeitet. Ja, weiß ich nicht, muss ich nächste Woche mal machen. Ja, muss ich mir dann nochmal überlegen. Also diese Dinge, alles das, was Büroorganisation, Dokumentation, was damit zusammenhängt, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, teilweise ist es ja schon schwierig, ich kenne es aus meinem Marketingbereich, wenn ich dann sage, so schickt mir doch mal ein Referenzdatenblatt rüber, damit ich ein bisschen von dem Projekt weiß. Ja, hat der Projektleiter noch nicht geschafft. 2 Jahre nach Projektabschluss. Ja, kann man dann immer noch mal ziemlich hinterherhaken. Aber grundsätzlich, wenn es ums Projekt geht, dann haben die Planer ihre Projekte in der Regel zum Großteil im Griff. Aber wenn es dann um die Prozesse dahinter geht, dann wird es immer schwierig. Das geht dann natürlich auch mangels Informationen. Teilweise ist ein Projekt wirtschaftlich überhaupt abgewickelt worden oder ist es noch im wirtschaftlichen Rahmen? Ja, und dann, wie gesagt, Dokumentation, solange kein Kläger da, kein Richter, solange nichts passiert, ist ja alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo mal irgendwas schief geht und sei es nur eine Beschwerde vom Bauherrn, dann gerät man teilweise schon ins Schwimmen.
Ja, ich habe mir auch schon immer überlegt, ob das vielleicht damit zu tun hat, okay, jetzt kenne ich nur die Baubranche, ne? Ich war noch nicht in irgendeiner anderen Branche tätig, die ist ja auch schon so komplex und so stressig und du musst dich in so vielen Dingen auskennen und du bist ja auch gefühlt als Architektin, Bauleiter, du bist ja irgendwie ständig für alles verantwortlich. Kann das nicht auch sein, dass man vielleicht deswegen auch einfach, also froh ist, wenn die Projekte halbwegs laufen, dass man wahrscheinlich gar keine Energie mehr hat, sich noch darum zu kümmern? So habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, also wenn ich so zurückblicke.
Ja, durchaus realistisch. Aber woran liegt es denn letztendlich, dass man froh ist, dass die Projekte so einigermaßen laufen? Weil sie ja teilweise nicht vernünftig organisiert sind. Selbst für die eigene Projektarbeit, für die engere Projektarbeit, aber auch im Großen, dass es keine vernünftige Ablaufplanung gibt, ja, dass eine Zeitplanung nur mangelhaft gemacht wird, dass man einfach so guckt, wie es läuft, weil man kann ja planen. Mhm. Ja, aber ob man die Baustelle jetzt im Griff hat und das Projekt dann wirklich im Sinne aller Beteiligten vernünftig abläuft. Da fällt die Beurteilung dann manchmal etwas schwer und eben auch in der Argumentation gegenüber den Beteiligten dann.
Und kannst du jetzt mit deiner Arbeit bei Planer am Bau und auch, weil du ja auch als Unternehmensberater schon mehrere Jahrzehnte tätig bist, kannst du schon sagen, ob sich bei der internen Organisation über die Jahre irgendwie was verändert hat oder sind wir Architekturbüros und Planungsbüros, treten wir irgendwie so auf der Stelle?
Naja, auf der Stelle treten sicherlich nicht. Also da passiert schon vieles. Aber es ist auch teilweise nicht einfach, dann in diesen komplexen Strukturen, die ja auch immer komplexer werden, dann eine Struktur zu finden, die dann auch Bestand hat. Ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen der ACAD-Studie zum Thema, wie verteilt sich die Arbeitszeit in einem Planungsbüro oder überhaupt in deutschen Unternehmen. Und ganz erstaunlich, wir haben vor 4-5 Jahren haben wir so einen kleinen Imagefilm gemacht, haben wir intern unseren Wutfilm genannt. Da haben wir dargestellt, wie ein Chef auf einmal eine Studie sieht, wo er erkennt, dass 13% der Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden für Suchen verschwendet wird. Der dann mal berechnet hat bei einem Monatslohn von, umgerechnet auf, na, bei einem Mitarbeiter sind das 5.460 Euro jedes Jahr. Da hat er so richtig erzählt. Ja, und die neuen Zahlen zeigen aber, dass es nicht mehr 13% Suchzeiten sind, sondern schon 20% Suchzeiten. Woran liegt es? Nicht, weil die Leute dümmer werden, sondern lustigerweise an der zunehmenden Digitalisierung. Also das, was eigentlich zur Organisationsverbesserung helfen soll, ist auf einmal, ja, kein Hemmschuh, aber man erkennt, dass im Bereich der Digitalisierung die Suchzeiten sich steigern oder stärker werden. Im Bereich der analogen Suche bleiben sie gleich. Mhm. Klar, analog hat inzwischen jeder drauf. Jeder weiß, wo sein Ordner ist und wo er
im Regelfall, ja.
das Ding ja immer noch 8%, ne? Also von daher. So, aber die restlichen oder die anderen 12%, ne, sind Suchen im digitalen Raum. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir uns mit den ganzen digitalen Instrumenten, gerade Corona hat ja einen unheimlichen Schub im Bereich Teams und jetzt nicht nur Videokonferenzen, sondern überhaupt im Bereich Teams-Organisation gebracht. Und das ist natürlich klar, diese neuen Strukturen sind ja komplett anders als analoge Strukturen. Ja, also jetzt nicht, wenn man einen Datei-Explorer nimmt und sagt, okay, wir machen das genauso wie den Ordner, ist ja schön. Aber wenn man alleine mal die Arbeit mit Teams sich anguckt, bis man sich daran mal gewöhnt hat, bis man da mal richtig drin ist, das dauert. So, und deswegen ist im Moment einfach die Tendenz, dass man mehr sucht als vorher im digitalen Raum.
Also das heißt, hast du halt schon gemerkt, das ist so mit der Grund, wie sich das so verändert hat über die Jahre. Klar, man hat natürlich auch viel mehr Management-Tools digital zur Verfügung, wahrscheinlich, wenn man sie nutzt. Und was ich mir vorstellen kann, höre ich mich an wie so eine Steinzeit-Mutti, aber als du in 90ern ein Architekturbüro hattest, ja, da gab's halt auch noch nicht viel E-Mail-Verkehr, ne? Da war wahrscheinlich auch schon alles irgendwie ein bisschen langsamer, bis du mal einen Handwerker erreicht hast oder ein Bauherr sich zurückgemeldet hat, weil muss man ja auch mal überlegen, wie viel Zeit man damit verbringt, nur seine Mails zu lesen und zu antworten. Und eigentlich hat man ja mehr in seinem Job zu tun, als nur den E-Mail-Account abzuchecken.
Ja, das spricht so einen wichtigen Punkt an. E-Mails richtig organisieren ist tatsächlich auch ein Thema, was bei den meisten Büros immer wieder aufkommt. Ja, ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch in einer kleinen Runde, die sich mit Dokumentenmanagementsystemen beschäftigen. Und da gibt es inzwischen viele Büros, die haben alleine also den internen E-Mail-Verkehr verboten. Mhm. Das heißt, die kommunizieren intern nicht mehr per E-Mail. Weil eben so viel
Brieftaube.
Von außen. Nein. Teams dann, da habe ich nämlich auch gefragt, ob das alles besser ist, lass auch hingestellt sein. Aber tatsächlich, E-Mail ist in den meisten Büros ein wahnsinnig großer Stressfaktor. Das dann vernünftig zu organisieren. Wir haben schon vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren so einen kleinen E-Mail-Knigge rausgegeben, wie man E-Mails schreiben soll. Alleine das Thema, setz nicht alle ins An, sondern setz die, die es nur wissen müssen, aber nicht damit arbeiten müssen, ins CC. Mhm. Das wird von vielen schon ignoriert. Umgekehrt aber auch. Ne, ich stehe irgendwo im CC und beantworte die E-Mail trotzdem, obwohl ich sie eigentlich nur wissen sollte.
Mhm. Ja.
Und da sind wir wieder beim Thema Struktur. Wenn es keine Vorgaben gibt, wie mit E-Mails umzugehen ist, wie Ordnerstrukturen anzulegen ist, wie man mit Teams arbeiten soll, ja, dann arbeitet jeder so, wie er es für richtig hält und meint auch, es ist richtig und dauerhaft richtig so.
Ja.
Und es ist aber auch andere da, die, sag mal, die Chefs, die ärgern sich dann, dass es nicht ordentlich läuft. Aber es fehlt halt auch die Ansage, also die Struktur, die Vorgabe, wie damit zu arbeiten ist.
Okay,
ja. Ja, und das ist halt, ja, nicht der Hauptanlass, aber mit einem Aspekt, warum wir das Thema Qualitätsmanagement, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen, halt für so wichtig halten und das ganze Thema eben speziell für die Baubranche auf den Weg zu bringen. Mhm. Qualitätsmanagement gibt's ja schon sehr lange und für viele ist die ISO 9001 ja ein Schimpfwort. Mhm. Für mich auch, aber okay, das lassen wir das mal beiseite. Aber auch eine ISO 9001 konnte zumindest in der Vergangenheit immer noch auf die Bedürfnisse des eigenen Büros angepasst werden. Ja, inzwischen gibt es Tendenzen, dass die DAX, also diese übergeordnete Organisation, Bundesbehörde, wenn man mal so will, die Zügel da ziemlich anzieht und wieder in den Formalismus abdriftet. Und das haben wir mit unserem Standard versucht, einigermaßen in den Griff zu bekommen, dass wir sagen, okay, wir müssen zwar Sachen oder du musst zwar Sachen dokumentieren und vorgeben und schriftlich festlegen, aber es muss nicht ein bestimmtes Formblatt sein, es muss nicht, sagen wir mal, ein dreiseitiges Dokument sein, es reichen Stichworte.
Hm. Ja.
Viel wichtiger ist, dass du das den Mitarbeitern so nahe bringst, dass die es auch umsetzen können.
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da halt auch entsprechend entweder die Geschäftsführung oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wahrscheinlich dann ausguckt, die sich speziell auch um diese Themen einfach kümmert und die dann miterarbeitet. Bevor wir jetzt aber auf die Tipps zu sprechen kommen, die wir so haben, also wie man so seinen Arbeitsprozess optimieren kann, fällt mir noch eine Sache ein, die mich interessiert aus deiner Erfahrung. Gibt es einen Unterschied, ob kleine, also so Einzelbüros, kleine Büros, große Büros, gibt es da irgendwie einen Unterschied, wer strukturierter ist oder sind die alle menschenabhängig unterschiedlich?
Ja, natürlich menschenabhängig, das ist klar. Also ein großes Büro, sag ich mal, oder ein großes Unternehmen, 50, 100, 200, 400 Mitarbeitende, die sind schon per se gezwungen, strukturierter zu arbeiten und die Prozesse, die Arbeitsabläufe genauer zu beschreiben und genauer zu definieren. Na, alleine, wenn man unterschiedliche Abteilungen sieht und ähnliche Dinge. Umgekehrt, ein Einzelkämpfer hat so als ein klassisches Beispiel keine Vertretungsregelung. Mhm. Wie sollte er auch? Oder warum sollte er auch? Aber für uns ist halt auch wichtig, Qualitätsmanagement heißt ja auch, ich bediene den Kunden vernünftig und liefere ihm eine Qualität. Mal unabhängig davon, ob die Qualität jetzt gut oder schlecht ist, aber ich liefere ihm eine bestimmte, definierte Qualität. So, was ist jetzt, wenn ich als Einzelkämpfer ausfalle? Unfall. Mhm. Ja. Was passiert dann mit dem Kunden, mit dem Projekt? Mhm. So, schwierig. Ja, wir hatten den Fall, du hast eben das Klausurwochenende angesprochen, bei dem wir uns kennengelernt hatten. Ein paar Jahre vorher hatten wir tatsächlich so einen Fall, einen Einzelkämpfer, der dann auch an dieser Vertretungsregelung verzweifelte, so nach dem Motto, wie soll ich das machen? Ich bin alleine. Mhm. Ja. Und dann haben wir halt gesprochen, überlegt und dann kam auch einmal auf die Idee, ja, er hat einen Kollegen, mit dem er regelmäßig zusammenarbeitet, hat noch vom Klausurwochenende abends mit dem telefoniert. Die haben sich im Prinzip abgestimmt. Und du weißt es, wenn ich auf Qualitätsmanagement Handbücher warte, um sie durchzugucken, dann kann ich auch manchmal ziemlich impertinent und drängend sein. Und hatte dann auch meiner Verpflichtung oder bin meiner Verpflichtung nachgekommen, habe in dem Büro so 4-6 Wochen später angerufen. Ja, und da ging der Kollege an den Apparat und meinte, ja, der sowieso hat einen schweren Unfall gehabt, der fällt jetzt für ein Dreivierteljahr aus. Oh. Ich habe die Politik übernommen, weil ich bin drin, wir haben eine gemeinsame Struktur inzwischen entwickelt, ja, und vereinbart. Das heißt, es war ein nahtloser Projektübergang möglich.
Welche so, eigentlich, heißt, ich meine, es hätte nicht so schlimm kommen müssen, aber trotzdem gut, dass es vorher jetzt so organisiert war, ne? Ja.
Richtig. Ja, also insofern, klar, ein Einzelkämpfer organisiert sich selbst. Na, das ist meistens funktioniert, weil man hat seine Dinge im Blick. Es ist zwar manchmal etwas stressig, wenn man an vieles denken muss, aber es funktioniert in der Regel. So, wenn dann jetzt Mitarbeitende dazukommen, dann hapert es schon mal alleine an diesem direkten Austausch, der zwischen den Ohren stattfindet. Das muss auch mal vorne raus.
Ja, genau.
Und die meisten Büros, die den Schnitt bilden, also so 20 bis 40 Mitarbeitende, sind ja aus diesen Einzelbüros entstanden. Mhm. Ja, und von daher haben die halt einen großen Bedarf, Strukturen dann auch wirklich einzuführen, weil sie trotzdem irgendwo immer noch in dieser Einzelkämpfer-Mentalität sind und meinen, es muss doch funktionieren. Mhm.
Ja. Und klar, das ist dann auch schwer, weil wenn du vorher immer nur alleine alles bearbeitet hast, da musst du dich ja auch erstmal dran gewöhnen oder je nach Type auch lernen abzugeben. So, und das ist ja auch herausfordernd, ne? Ja.
Oder alleine mal wirklich Aufgaben zu definieren, die ein anderer selbstständig abarbeiten kann.
Mhm. Ja, genau. Ja. Dann kommen wir mal zu Tipps. Wie Architekturbüros, also wir meinen damit ja auch immer Planungsbüros, also alle, die so aus der Baubranche kommen, wie interne Arbeitsprozesse optimiert werden können, so beziehungsweise wo fängt eine gute Büroorganisation an? Ich würde da, bevor du noch deine Tipps nennst, würde ich einmal dazwischen grätschen wollen, weil mir das jetzt einfiel, als wir über die E-Mails sprachen. Ich war auch in einer von der Architektenkammer in einer in einem Seminar, wo es auch um das Thema ging, ja, wie strukturiert man so seinen Arbeitsablauf besser? Wobei mein damaliger Chef mich schon fragte, du bist die strukturierteste von uns, was machst du da? Ich so, naja, man kann sich immer noch ein bisschen optimieren, ja, genau. Wobei zu strukturiert ist auch nicht gut, dann ist man nämlich nicht mehr so flexibel, wenn mal was außer der Reihe passiert. Nein. Nein, was ich sagen wollte, da hatten wir nämlich auch über das Thema E-Mails gesprochen und mich wunderte das und ich fand das eigentlich super, aber ich habe es nie richtig umgesetzt bekommen. Die Referentin sagte, sie empfiehlt feste Zeiten, wann man Mails abfragt. Also sie sagte, eigentlich ist der Fehler ihrer Meinung nach, dass man morgens als erstes, wenn man sich sein Käffchen geholt hat, schon die E-Mails abruft, weil dann ist eigentlich alles, wie du deinen Tag sortiert hast, schon hinüber, weil du ja je nachdem, was weiß ich, der eine meldet sich ab, er kommt nicht zur Baustelle oder Bauherren schicken hier und da Änderungswünsche. Die hat halt vorgeschlagen, dass man echt zweimal am Tag sich feste Zeiten macht, wo man die E-Mails abfragt und beim Abfragen auch sofort bearbeitet und beantwortet. Weil das ist ja auch ein totaler Zeiträuber, wenn man jetzt mal überlegt, ich bin neugierig, was ist da gekommen? Ich lese, beschäftige mich damit, habe den Kopf nicht mehr frei für die andere Sache, in der ich gerade stecke. Fand ich einen pfiffigen Ansatz, wobei ich, wenn ich so zurückblicke und wenn ich jetzt morgens nicht meine Mails abgefragt habe, weil da auch manchmal echt bauleitungstechnisch wichtige Sachen zwischen waren, hätte ich auch manches ein bisschen zu spät mitgekriegt. Also das bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, von diesem Tipp habe ich auch gehört. Ich schaffe es aber für mich auch nicht. Es hängt, also ich gehe jetzt mal erst von mir aus und schlage dann den Bogen. Ich organisiere meinen Tagesablauf ganz bewusst mit Outlook. Mhm. So, wenn ich aber Outlook offen habe, habe ich auch meine E-Mails offen. Mhm. Klar, ich könnte jetzt sagen, okay, ich schließe das E-Mail-Fenster ganz und gehe nur in mein anderes Fenster rein, aber letztendlich, wie du richtig sagst, es kommen ja auch im Tagesverlauf wichtige Projekt-E-Mails rein, die dann zu bearbeiten sind. Und spinne ich den Bogen jetzt mal etwas weiter und sage, okay, gehen wir mal von E-Mails und Outlook zu Teams, dann wird's ja im Prinzip noch schlimmer, weil da bist du im Prinzip always on. Mhm. Diesen Chat kannst du ja gar nicht abschalten. Mhm. Ja, ich suche im Moment immer noch verzweifelt nach der Funktion, wie ich die Teams-Nachrichten abschalten kann. In Outlook habe ich sie abgeschaltet. Ja, es ist nichts peinlicher, als wenn du in einem Vortrag bist, in einem Webinar oder per Beamer irgendwas präsentierst und pling, na, dann kommt irgendwie, sie haben mal wieder das und das nicht gemacht oder ja, was. Ja. Ja. Alleine, dass es stört, wenn das Ding da unten erscheint. Also einer der Tipps, die auch in unserem E-Mail-Knigge steht, ist, schalte zumindest jede Benachrichtigung ab. Dass du nicht also eine Benachrichtigung bekommst, wenn eine E-Mail reingegangen ist.
Diese Kurzvorschau, ne? Ja.
Ja, ne? Die dann unten erscheint, so, sie haben eine neue Mail. Ne? Das stört ja schon, das lenkt ab. Mhm. Natürlich ist es besser, wenn man am Abend vorher, also bevor man in Feierabend geht, macht man sich für den nächsten Tag einen Plan. Ja, was fällt an? Ja, dann die wichtigsten drei Dinge werden an dem Tag geplant. Für mich, ich mache es in der Regel so, dass ich mir dann sage, okay, ich brauche vielleicht an dem Tag 2 Stunden für ein bestimmtes Thema und terminiere mir die 2 Stunden in meinem Outlook-Kalender. Mhm. Dann habe ich es auch direkt visuell. Mhm. Ja. Dass dann immer mal was dazwischen kommt, okay, dann macht man zwischendurch zumindest in Outlook eine halbe Stunde Pause und dann hat man ein bisschen Luft, funktioniert aber auch nicht immer. Mhm. Ja. Es ist schon wichtig, sich diese Sachen einigermaßen zu strukturieren. Und ja, natürlich würde es helfen, wenn man tatsächlich sich nur 2 Zeitfenster am Tag nimmt, wo man sich die E-Mails anguckt. Wer das schafft, prima, wunderbar. Ja, das ist dann eine gute Sache, dass man zwischendurch nicht abgelenkt ist. Mhm. Oder bleiben wir erstmal bei E-Mails. dass man sich da eben diese Strukturen so halt setzt, dass man in seinen persönlichen individuellen Biorhythmus, Arbeitsablauf, dass es reinpasst. Ja, dass man eben nicht wirklich ständig reinguckt. Und dann, ja, das gilt auch, gibt auch so eine Regel, wenn du eine E-Mail in 5 Minuten bearbeiten kannst, dann bearbeite sie. Wenn du nicht in 5 Minuten bearbeiten kannst, dann leg sie dir strukturiert auf wieder Vorlage. Ja, dass dann irgendwann natürlich jeden Morgen 50 wieder Vorlagen aufpoppen, ist dann natürlich auch klar, weil man nicht immer alles direkt bearbeiten kann. Ja. Aber da muss jeder für sich so ein bisschen den eigenen Weg gehen. Wie bei vielen anderen Dingen gibt es da nicht den Königsweg, dass man sagt, das ist die eierlegende Wollmilchsau.
Aber wo wir gerade bei E-Mail sind, das gehört ja auch schon zu einer geordneten Büroorganisation, dass, wenn du mehrere hast im Team, im Büro, dass du schon einheitliche E-Mail-Signaturen hast. Da fängt's ja auch schon mal an. Jetzt meint man auch Kleinigkeit, aber auch das macht nach außen schon mal einen ganz anderen Eindruck, wenn das alles bei allen einheitlich ist. Die Schriftart, Schriftgrößen, auch die Titelzuweisung oder Funktion im Büro. Und das Gleiche gilt für Abwesenheitsnotizen, ne? Wenn man krankheitsbedingt oder im Urlaub ist, ne? Also da tut man, ist jetzt nicht nur für die Projektbeteiligten beziehungsweise Bauherrschaft wichtig, wobei meistens ist man ja mit denen so close, dass die das auch schon vorher wissen, wenn man im Urlaub ist. Also so habe ich es jedenfalls immer gemacht. Ja, aber auch für die, die im Büro dann übrig bleiben, ne, das ist ja sonst auch immer sehr unangenehm. Die kriegen ja dann erstmal den Brass ab, wie, der ist in Urlaub, wusste ich gar nicht. Ich habe doch 5 Mails geschrieben.
Ja. Ja gut, E-Mail, da gibt's natürlich einen Wildwuchs ohne Ende. Also ich habe dann auch schon E-Mails erlebt, habe mich gewundert, warum ich den Text überhaupt nicht lesen kann. Ja, ganz einfach, weil derjenige bzw. diejenige eine E-Mail geschrieben oder ihre E-Mail so formatiert hat mit einer schönen Schreibschrift, die aber nur auf ihrem Computer installiert war.
Okay. Ja, Escape-Mail.
Das ist manchmal wirklich lustig oder eben nicht lustig. Mhm. Ja. Und das geht dann ein bisschen Abwesenheitsnotizen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das Beispiel auch beim Klausurwochenende mal gebracht haben, wo dann eine Rückmail kam, also ein Autoresponder kam. Ich bin gerade nicht erreichbar. Meine E-Mail wird nicht weitergeleitet, sondern gelöscht.
Okay. Ja, dann hast du Ruhe.
Genau. So, mach was drauf. Ja. Genau. Das ist schon ein wichtiges Thema. Wir haben bei einem großen Büro, wo ich einige Jahre als auch für den Bereich Marketing vor Ort gearbeitet habe, haben wir schon früh so unternehmensweite E-Mail-Signaturen eingeführt. Das heißt, wir haben mit entsprechenden Tools, die damals noch ziemlich teuer waren, halt dafür gesorgt, dass man keine eigene Signatur einfügen konnte, sondern automatisch die Signatur, die einmal fürs Unternehmen festgelegt war. Ja, und wenn da was sich geändert hat, wir haben in der Zeit auch eingeführt, den sogenannten Weißraum für Werbung zu nutzen. Weißraum, also na, so da, wo in der Regel immer steht, diese Mail sollte nicht ausgedruckt werden. Im Übrigen gelten die und die, na, wenn es nicht, wenn die Empfänger sind, bitte lesen Sie diese Mail jetzt gerade nicht.
Genau.
Ja, da haben wir dann natürlich, oder da haben wir dann angefangen, mal so einzelne Dinge als Werbung einzuschreiben. Hier unser neues Projekt oder na, hier gibt es einen neuen News und solche Dinge. Ja, aber die konnte man dann über dieses Tool steuern und hatte dann auch gleich immer für alle eine einheitliche Signatur, nicht in Schreibschrift.
Ja, genau. Jetzt haben uns ja die E-Mails schon ganz schön getriggert.
Genau. Bei vielen Büros hatten wir heute Morgen auch wieder. Also das ist immer noch ein Thema. Vielleicht trotzdem jetzt nochmal E-Mail, dass eben viele Büros inzwischen auch dazu übergehen, Projekt-E-Mail-Adressen einzurichten. Mhm. Weil dann ist das Projekt nicht mehr abhängig von einer Person, die es bekommt. Mhm. Ja. Aber vielen ist es nicht bewusst, dass man sowas überhaupt geht, dass man sowas machen kann. Ja, und bei den Projekt-E-Mails hast du natürlich immer den Vorteil, ist einer in Urlaub, kriegen es trotzdem die anderen.
Ja, stimmt. Das ist auch eine sehr gute Idee. Und das ist ja so ein einfacher Tipp eigentlich, ne? Ja, genau. Sehr schnell eingerichtet, ja. Genau. Was mir jetzt noch so an Tools und Ideen kam, weil ich durfte ja damals in dem Büro, war ich ja die QM-Beauftragte. Das hatte ich dann von meiner strukturierten Pingeligkeit. Genau. Ich weiß noch, dass wir auch sehr viele Checklisten dann eingeführt haben, gerade wenn es um die Bauantragsplanung ging. Das, weil wir halt auch gemerkt haben, oh, da kam oft von den Genehmigungsbehörden Nachforderungen oder intern haben sich Fehler einfach wiederholt, wo man eigentlich wusste, die müssen jetzt nicht mehr kommen. Das ist so. Da hatten wir halt dann auch angefangen, entsprechende Checklisten zu erstellen und einzuführen, wo dann halt die Punkte, ne, was soll alles in den Plänen drin sein, welche Anlagen gibt es, oder wenn es spezielle Fehler waren, die sich ständig wiederholt hatten, dann wurde da halt auch auf der Checkliste nochmal Bezug genommen. Hast du geprüft das? Und das war dann immer, dass die Person, die jetzt die Bauantragsplanung gemacht hat, da hat dann der Projektleiter halt oder Projektleiterin dann nochmal im Vier-Augen-Prinzip ist man das durchgegangen. Gleiches für die Ausführungsplanung. Das war eigentlich ganz gut, wobei man auch da gucken musste, wir hatten die relativ lang, die Listen. Das war dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen mühsam. Also da musste man dann die hinterher auch noch mal so ein bisschen überarbeiten, dass auch alle da noch Spaß bei der Sache hatten. Ne?
Ja. Das nennt man im QM-Deutsch übrigens KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Richtig. Das habe ich ja auch bei dir gelernt. Es ist nie perfekt. Es entwickelt sich immer und es kann auch sein, dass man Sachen einfach zu überstrukturiert hat, die man dann hinterher wieder ein bisschen zurückstrukturiert. Genau. Ja. Ja, und
das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit Henry Ford, der damals die Fließbandarbeit eingeführt hat. Ja, und im Prinzip hat man aufgehört bei Henry Ford, als wenn er gesagt hat, okay, man muss einen Prozess in möglichst viele kleine Teile zerlegen. Mhm. Ja. Ja, fließbandmäßig zusammengefügt werden kann hinterher zu dem Endprodukt. So, und dann hat man meistens aufgehört zuzuhören, weil er hat eigentlich noch danach gesagt, und dann muss man dazu übergehen, diese kleinen Teile wieder zu sinnvollen Einheiten zusammenzufügen. Mhm. Ja, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Und ja, genau das ist, was du jetzt gerade beschrieben hast. Na, so eine Checkliste entwickelt sich natürlich aus vielen, vielen Gegebenheiten und kann schnell ausufern. Das sehen wir ja an den Baunormen. Ne? Wie ich erfahren habe, es gibt 3700 Baunormen. Mhm. Wenn irgendwo ein Problem auftritt, wird eine neue Norm erlassen. Es wird aber nicht darauf geachtet, ob die irgendeiner anderen Norm widersprechen. Mhm. Ja, das kann man dann selbst rausfinden und teilweise auch gar nicht lösen. Ja. Ja, deswegen ist ja jetzt ein neues KI-Projekt, die dafür sorgen wollen, dass man zumindest mal einen Blick bekommt.
Ja. Ja. Ich sag ja immer, gegen das Leben und verblödete Menschen kann man sich nicht absichern.
Ja.
Ne? So ein bisschen, ja, genau, ja. Aber wo es ja auch mit anfängt, weil das hattest du ja zu Beginn auch erwähnt, die ganzen Suchzeiten, die ja gruselig sind. Also jedes Büro hat auch wieder unterschiedliche Serverstrukturen und gefühlt nach einem Jahr steigt man so halbwegs dann ein. Das heißt auch, dass einheitliche Ablagesysteme extrem wichtig sind. Serverstrukturen, wie sind digitale Ordner aufgebaut? Wie benennen wir unsere ganzen Dateien? Das fängt ja schon allein an, wenn das mit dem Datum anfängt. Wie schreibt man das Datum? Ja, sofort ist so eine Sortierung wieder durcheinander. Oder jetzt für uns Architektinnen mit den ganzen Plänen. Also klar, wenn ich in meinem eigenen Projekt bin, weiß ich noch so halbwegs, welcher Planstand der richtige ist oder der aktuelle. Aber sobald man im Urlaub ist und irgendein Handwerker dringend den Plan braucht, muss ja irgendwie sichergestellt werden, dass die Vertretung das auch hinkriegt. Also das sind natürlich so, also gerade so die Planbezeichnung ist, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn da dann auch einer mal falsch auf die Baustelle geht, dann gute Nacht.
Mhm. Das ist mit dem Grund, warum wir in unserem Muster QM-Handbuch, was ja jedes neue Mitglied von uns dann auch an die Hand bekommt, gerade diese Punkte, wie benennt man Dateien, ne, jetzt keine direkten Verpflichtungen, gerade bei den Ordnerstrukturen sagen wir natürlich nicht, ihr müsst die Ordnerstruktur so und so aufbauen, aber wir geben im Prinzip dort Beispiele, ja, wie man eine Datei bezeichnen sollte, ne, aus unserer Erfahrung, aus der Erfahrung, die auch viele Mitgliedsbüros schon hatten, was dann teilweise so ein bisschen dann auch mal negativ aufgefasst wird, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir eure Dateistruktur oder Dateibezeichnung über. Nee, müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Wichtig ist aber nur, dass ihr eine habt. Und ich erkenne oftmals, wir hatten bei einem Klausurwochenende wirklich mal ein Büro da, die haben sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wie sie ihre Dateibezeichnung organisieren wollten. Die sind natürlich dann hinterher, du weißt, wir haben so den Anspruch, dass die Handbücher zu 95% fertig wären. Ja. Die sind nur zu 5% fertig geworden. Mhm. Waren aber überglücklich, weil sie die Problem, was sie schon seit Jahren verfolgt hat, an dem Tag lösen konnten.
Die machen mir gerade Angst, wie die an andere Projekte drangehen.
Ja, es muss wohl einigermaßen funktionieren, aber es war wirklich so, dass das war. Im Prinzip sind die tatsächlich zu diesem Wochenende nur gekommen, um dieses Problem zu lösen. Und das haben sie mit unserer Hilfe und dadurch, dass sie sich da wirklich mal abgeschottet haben, dann auch geschafft.
Ja. Was ich auch total gut fand, das hattet ihr auch mit, also wenn man das Qualitätsmanagement-Handbuch, QM-Handbuch in kurz, zusammenstellt, da gibt's ja auch entsprechende Musterbücher für, die ihr zur Verfügung stellt. Man muss das ja alles nicht bei Null anfangen. Und da waren natürlich auch entsprechende Anlagen bei und welche ich auch total gut fand, weil das kann auch echt so ein Büro intern entlasten war, dass da so eine Übersicht war von einer Mängelanzeige. Also wenn jetzt eine Bauherrschaft anruft, also klar, in der Regel ist der Kontakt so eng, dass die ja eh den Projektleiter, die Projektleiterin anrufen. Also es ist eher in den seltenen Fällen, dass sie bei der Teamassistenz oder im Sekretariat landen. Aber egal, bei wem sie jetzt landen. Dieser Zettel war halt so aufgebaut, dass da sofort alle wichtigen Fragen waren, die diesen Mangel betreffen. Dass man, wenn man dieses Gespräch schon annimmt und man jetzt weiß, wo habe ich dieses Dokument liegen oder vielleicht habe ich auch zwei Ausdrücke irgendwie neben mir in der Schublade liegen, auch wenn man natürlich immer keine Mängel erzeugen sollte oder Restarbeiten, das Gleiche, dass man das halt sofort aufschreiben konnte. Oder auch die Person, die das Gespräch für einen angenommen hat, wenn es das eigene Projekt ist, dass man dann sofort viel besser im Thema war und gar nicht nochmal irgendwie hinterherrufen müsste, sondern sofort schon die Mängelbeseitigung dann in die Wege leiten kann, weil man einfach schon alle wichtigen Informationen für den betreffenden Handwerksbetrieb zusammen hat.
Du sprichst natürlich die vordigitale Zeit an. Heute, aber letztendlich ja.
So alt bin ich doch gar nicht. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich mir immer meine Listen auf Schiefertafeln geritzt habe?
Naja, auch eine Möglichkeit.
Nein, das ist gut.
Ich sag mal, ich korrigiere direkt mal einen Punkt. Nicht ein Mängelerfassungsblatt, weil Mängel, wenn wir jetzt mal genau sind im Sinne der VOB, sind zu eng gegriffen. Mhm. Ne? Wir haben ja ein Reklamationserfassungsblatt, was ganz einfach bedeutet, wenn eine Reklamation kommt. Reklamation im weiteren Sinne ist halt auch jede Unmutsäußerung eines Bauherrn. Mhm. Ja? Beliebtes Beispiel ist immer, ich erreiche euch ja so schlecht. Na, ja klar, wir sind ja ständig auf der Baustelle und ständig in Projekten und Besprechungen unterwegs. Ja, aber das ist eine solche Unmutsäußerung eines Bauherrn könnte auch schon eine Reklamation sein. Mhm. Bis hin zu, ihr habt hier Mist gebaut und dadurch ist das Haus zusammengestürzt. Mhm. Ja, das Spektrum ist ja weit. Und dieses Reklamationserfassungsblatt ist ja eigentlich nichts anderes als eine Telefonnotiz. Ja, kannst du jedem Schreibwarenhandel in anderer Form, in einfacherer Form kaufen. So. Aber wird halt in den seltensten Fällen benutzt.
Ja.
Heute würde man es vielleicht dann als Notiz in Teams oder wie auch immer machen. Aber auch da wäre nicht schlecht, wenn man eine Vorlage hätte, wo man dann einfach nur seine Häkchen machen muss und ein paar Bemerkungen eintippen muss und dann zack an den richtigen Ansprechpartner. Darum geht es ja letztendlich, dass alle Informationen direkt greifbar und verfügbar sind.
Ja, genau. Fallen dir sonst noch Tools ein? Also das waren jetzt so diese, die ich noch so im Kopf hatte oder irgendwie Erleichterung. Also E-Mail-Thema hatten wir, Dateibezeichnungen, Ordnerstrukturen, Reklamationserfassung, ja. Zeiterfassung, klar, das gehört auch so mehr oder weniger dazu. Ich glaube, da tun sich Architekturbüros immer sehr schwer mit, so wie ich das immer mal so mitgekriegt habe.
Die Büros weniger, eher die Mitarbeiter.
Ja.
Gut, dass das Thema hat natürlich jetzt mit der Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung nochmal ganz andere Dimensionen angenommen, was insgesamt so ein Trend ist. Es kommen immer mehr Reglementierungen, was du wie zu machen hast, dass eigentlich für einen individuellen Ablauf gar kein Spielraum mehr bleibt. Ja, du wirst halt zu vielen Dingen gezwungen. Natürlich kannst du mit viel Engagement und viel Fantasie das noch so anders machen, dass es trotzdem die Anforderungen erfüllt. Aber ich sag mir dann, na gut, wenn es Anforderungen gibt, die an denen man sowieso nicht vorbeikommt, dann nimm die Standardlösung und gut ist. Mhm. Ja, und ich will jetzt keine Werbung für einen bekannten Softwareanbieter machen, mit dem ich eigentlich auch nicht befreundet bin, aber letztendlich MS365 ist ein Standard, der sich etabliert hat. Ja, und sich davon zu lösen oder was anderes zu machen, Teams, ja, Outlook etc., ja, Datei Explorer ist ja schon Microsoft-basiert. Ja. Mhm. Alleine wenn du einen Computer kaufst und jetzt keinen Apple hast, dann hast du ein Microsoft-Betriebssystem, hast Microsoft-Strukturen drauf. Das heißt, da hast du schon den Standard. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das einige Büros, einige Personen immer noch versuchen, diesen Standard bewusst zu umgehen, um ihn nicht zu nutzen, um nicht Mainstream zu sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es genau Standard. Was ist ein Standard? Standard bedeutet, ich lege mich einmal auf eine Sache fest und halte mich dann dran. Mhm. Und das ist eigentlich das Einfachste, wie man etwas machen kann. Mhm. Das Einfachste, cool. Ja? Grundsatz ist QM. Schreibe auf, was du tust. Und dann halte dich dran, was du aufgeschrieben hast. Mhm. Und wenn du erkennst, es ist nicht gut, dann kann man es ja ändern. Aber letztendlich muss man sich selbst Standards definieren, die man dann auch einhält, die jeder einhält. Dann weiß jeder, wie der andere arbeitet. Und man braucht sich keine Gedanken mehr zu machen, wie man jetzt einen bestimmten Ablauf organisiert oder abarbeitet.
Ja. Wenn ich dann
bleibt für das kreative Arbeiten.
Ja, genau. Und das ist ja das, was letztendlich auch so Spaß macht. Genau. Genau. Weil wenn man sich jetzt als Geschäftsführung dazu entschließt, ein Qualitätsmanagement einzuführen, beziehungsweise, also es muss ja nicht gleich richtig zertifiziertes Qualitätsmanagement sein, wobei das halt schon Sinn macht, weil man dann nochmal so eine ich finde nochmal so ein bisschen anderen Druck dahinter hat. Sagen wir es mal so, man will strukturierte Arbeitsprozesse einführen. So, wie gelingt mir das denn jetzt, dass ich alle Mitarbeitenden mitnehme? Gerade auch so Zweifelnde oder Verweigernde, weil man hat ja, so ein Grinch hat ja jeder im Büro.
Ja, wir empfehlen ja auch immer genau den dann mit in die Gruppe zu nehmen, die das System entwickelt oder voranschreibt. Mhm. Ja, wenn denn wer sollte denn an so einem Klausurwochenende oder in so einem QM-Team mitarbeiten? Klar, der Chef muss mitarbeiten, das Sekretariat muss mitarbeiten, weil die im Prinzip an der Schaltstelle sitzen. Aus jeder Fachabteilung muss jemand dabei sitzen. Und es sollte zum Beispiel ein Azubi dabei sitzen, ja, oder der neueste Mitarbeiter, ein Praktikant, also einer, der gerade frisch im Unternehmen ist. Und es sollte der größte Zweifler mit dabei sein. Mhm. Weil wenn man den einmal mitzieht, mitgenommen hat, ja, er darf seine Zweifel kundtun und man beachtet sie, man arbeitet mit ihm zusammen eine Lösung, so, dann kann er nicht mehr zweifeln.
Ja. Oder stänkern.
Stänkern geht.
Genau, ja. Nein, das ist wirklich ein guter Tipp, dass man dann wirklich überlegt im Büro, wer passt dazu. Dann mit dem Wochenende, was ihr da anbietet, wenn man das jetzt über Planer am Bau macht, dadurch kriegt man sie halt alle irgendwie dann auch verhaftet. Und ich finde, dann wird man auch sehen oder selber erkennen, dass diese strukturierten Arbeitsprozesse einfach für das gesamte Büro Vorteile bringen, Entlastung, und letztendlich wirkt sich das ja auch wieder auf die Kundschaft aus, weil das kriegst du ja schon irgendwie mit als Bauherr oder auch als, wenn du jetzt ein Fachplanungsbüro bist, was immer mit einem bestimmten Architekturbüro zusammenarbeitet, das kriegst du ja schon mit, ob die hinter den Kulissen das da alles strukturiert haben oder ob das halt auch alles nur Chaos ist, ne? Also es ist ja auch für so eine Außenwirkung nochmal ein ganz wichtiges Thema.
Einer unserer Auditoren sagt immer, führt eine Lenkungszeile in euren Dokumenten ein, also da, wo unten manchmal, aber auch nicht immer, die Seitenzahl steht, dass man da noch reinschreibt, von wann ist das Dokument, wie heißt das Dokument, welche Version hat es. Ne? Einfach jemand, der sich mit QM auskennt, und Industriebetriebe, die kennen sich mit QM aus, also die Kundschaft, wenn es nicht gerade ein Privatkunde ist, der weiß das zu deuten. Mhm. Ja? Dann, oh, ne, die haben ein QM-System. Ja, und das ist natürlich positiv.
Ja, genau. Ja, jetzt zum Abschluss. Wir haben es ja schon beide immer zusammen so ein bisschen angedeutet. Wenn du uns noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen würdest, was jetzt hinter Planer am Bau steckt, hinter dem Qualitätsverbund. Genau. Ach so, alle Infos kommen natürlich in die Shownotes, falls es jetzt interessierte Architekturbüros gibt, die schon beim Hören der Folge merken, oh Gott, endlich, da, die Rettung naht.
Ja, vielleicht hole ich ein bisschen, aber kurz aus. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Das Ganze hat zwei Aspekte. Zum einen den Aspekt, mein Partner Rüdiger Weng stand mal irgendwann im Stau hinter einem LKW, wo so ein dickes Zertifikatslogo drauf prangte. Und als er so dahinter fuhr, hat er gedacht, jede Pommesbude, jeder Zahnarzt hat so ein Pappel auf seiner Bude. Ja, warum schaffen es die Architekten nicht? So, das war so sein erster Gedanke. Ja, wir hatten damals schon einen sehr guten Kontakt. Er hat dann aus dem Stau mich angerufen. Wir haben bestimmt eine Stunde am Telefon diskutiert und haben daraus die Idee entwickelt, ein Qualitätszertifikat für alle Planer zu machen. Gerade vor dem Hintergrund oder auch unter dem Gedanken Netzwerken. Ja, nicht jede Fachdisziplin für sich, sondern alle zusammen. Mhm. Ja, also jeder Fachplaner, jeder Planer am Bau sollte sich da drin wiederfinden. Und das andere Thema ist, das kam aber dann mehr so im Nachhinein raus, dass wir beide immer wollten oder den Mittelständlern, den kleinen Büros, unseren Kunden helfen wollen. Helfen wollen, sich selbst so zu organisieren, dass sie selbst im Wettbewerb bestehen können. Mhm. Und in der Kombination Büroorganisation und ein offizielles Zertifikat, eben zertifiziert durch den TÜV Rheinland, das war halt die Entstehungsgeschichte vom Planer am Bau. Mhm. So, dann kamen die ganzen Unwägbarkeiten, mussten wir erstmal lernen, was ist überhaupt eine Zertifizierung, was kann überhaupt geprüft werden.
Ja, und euch erstmal selbst strukturieren.
Ja, und vor allem weiterbilden. Natürlich auch strukturieren, das ist schon wichtig. Ja, man war ja als Einzelkämpfer genauso unterwegs wie ein Planer-Einzelkämpfer. Das heißt, das hat ja auch gut gegangen, wie der Kölner sagt. Nein, das natürlich schon. Und wir haben dann mit Planungsbüros zusammen eben überlegt, was ist eigentlich für Planungsbüros wichtig? Ja, mit dem TÜV gemeinsam, was davon kann geprüft werden. Ja, weil letztendlich, wenn du einen Stempel irgendwo haben willst, dann muss ja irgendwas geprüft werden. So, und daraus haben wir halt dieses System mit den Planungsbüros gemeinsam entwickelt, mit dem wir ein planerspezifisches QM-System entwickelt haben, das eben den Tagesablauf in den Planungsbüros halt wirklich darstellen soll. Mhm. Ich denke, das ist uns bis heute ganz gut gelungen. Ja, auch wenn manche Büros dann sagen, okay, komm, dann gebt euer System her, ist ja gut, ich übernehme es 1:1. Mhm. Dann raufen sich unsere Auditoren immer oder manche Auditoren die Köpfe so nach dem Motto, die machen ja alle gleiche. Ja, die Arbeit ist aber auch ähnlich. Und wenn doch ein System gut ist, dann kann man es doch verwenden. Ja. Dann muss man es doch, ne, wie ich eben sagte, Microsoft und Standard, dann muss man sich doch nicht unbedingt was anderes überlegen, nur weil es anders ist.
Mhm. Ja.
Wenn der Mainstream gut ist, kann man den Mainstream doch nehmen.
Ja, genau.
Ja, und so haben wir inzwischen über 370 Mitgliedsbüros,
wow,
die nach Standard, naja, ich hoffe, dass alle danach arbeiten. Ja, zertifiziert sind nicht alle. Manche sagen, uns reicht das, wenn wir es intern machen. Wir brauchen keinen Stempel. Ja, es gibt zugegeben auch die, die einfach im Tagesgeschäft nicht hinterherkommen, mhm, und dann eben auch versäumt haben, an so einem Klausurwochenende teilzunehmen oder auch teilgenommen haben, aber trotzdem im Nachgang es dann nicht schaffen. Ja, aber ich sag jetzt mal, so gut über 300 Büros, die eigentlich zertifizierungsreif wären.
Ja.
280 haben wir, glaube ich, im Moment, ja, die jetzt sind.
Ja. Ja, schon eine stolze Summe, ja.
Ja, aber wenn man überlegt, es gibt über 100.000 Planungsbüros, das
natürlich nicht... Ach so, stimmt, es gibt ja so viele. Ja.
Ja, weil auch jeder Einzelkämpfer ist ja ein Planungsbüro.
Ja, stimmt, ne? Ja. Und da die ja alle diesen Podcast hören...
Ja, das würde ich doch hoffen.
Ja, ja, genau. Genau. Wird demnächst wahrscheinlich noch der eine oder andere drüber nachdenken. Na, vielleicht mache ich das.
Guck mal in mein E-Mail-Post, ob schon was drin ist.
Genau. Gut, dass du die Vorschau-Benachrichtigung ausgemacht hast, damit sie jetzt nicht überall reinklicken. Genau, ja, ja. Ja, also ich kann nur aus Erfahrung sagen, das ist eine sehr schöne Sache, die einem wirklich hinter im Arbeitsprozess auch hilft. Das ist natürlich auch erstmal ein harter Weg, beziehungsweise man muss sich das natürlich ins Alltagsgeschäft auch zeitlich einplanen. Das hatten wir aber damals so im Büro auch gemacht, dass mein Chef auch sagte, so, das ist jetzt bei dir wie auch ein Bauprojekt, ne? Du packst da jetzt genauso viele Stunden drauf, wie du das für deine anderen Projekte verwendest. Und wie du sagtest, wichtig ist, dass das Team entsprechend vielfältig zu besetzen, die Zweifelnden mit reinzupacken, weil letztendlich führt es hinterher auch einfach zu weniger Belastung im Büro, es entlastet. Wir haben jetzt das die große Schublade noch nicht aufgemacht, aber Fachkräftemangel, ne? Also wir haben alle immer mehr zu tun und müssen irgendwie wie zusehen, wie wir die anderen Sachen einfach standardisiert hinkriegen, was interne Büroorganisation angeht, damit wir noch entsprechend qualitätvoll und mit Freude unserer Arbeit nachgehen können.
Aber nicht nur intern, sondern auch extern. Unser System ist ja eine Mischung aus QM und dem sogenannten Zertifikat Servicequalität. Mhm. Und ganz bei euch in eurem damaligen Büro halt auch schon spannend. Ihr habt ja da so eine, ich sag mal, so einen Leitfaden für Bauherren erarbeitet. Mhm. Im Prinzip den Bauherrn geimpft habt und erklärt habt, wie Bauen funktioniert. Mhm. So, und das mache ich halt, oder finde ich auch immer noch eine spannende Sache, einfach dem Bauherrn gegenüber zu sagen, pass mal auf, so funktioniert Planung für dich. Mhm. Und dementsprechend musst du dich auch an ein paar Dinge halten. Du kannst eben nicht alles machen. Oder wenn ihr alles machen wollt, dann kostet es halt auch Geld. Mhm. Aber der Bauherr wusste im Prinzip von Anfang an, ich glaube, ihr habt sogar erstmal so ein Basisseminar mit ihm gemacht.
Quasi dieses Bauherrenseminar, was ich damals angelegt habe. Genau, was man dann, aber wir haben es auch erst gemacht, wenn klar war, dass das Projekt durchgeführt wurde, weil da natürlich auch sehr viel internes Wissen drin war, was jetzt schade gewesen wäre, wenn die Bauherrschaft dann woanders hingelandet wäre.
Ja, und völlig richtig, ne? Aber sag mal, ihr habt dann direkt einen gemeinsamen Standard fürs Projekt festgelegt.
Ja.
So, natürlich kann man von diesem Standard auch wieder abweichen, aber erstmal weiß jeder, was eigentlich Basis des Ganzen ist.
Ja. Genau.
Ja. Und dem eine super Grundlage für ein Projekt.
Ja, genau. Ja, Knut, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Und ja, ich kann es gar nicht glauben. Ich sehe uns noch mit dem Rotwein am Veranstaltungsende in der Gruppe stehen und jetzt bist du die 61. Folge. Also
wow.
Ja, genau. Also irgendwie immer wieder schön, drüber nachzudenken. Ja, ja, und ich freue mich sehr, dass du uns in die Welt der strukturierten Büroorganisation und Qualitätsmanagementmöglichkeiten für Architekturbüros mitgenommen hast. Wie gesagt, alle Infos.
Ich habe nicht geredet.
Ach, alles gut.
Oder die bin ich jetzt wieder reingedreht, Entschuldigung.
Ach, mach, alles gut. Genau. Und alle Infos zu dir und zu Plane am Bau, wie gesagt, packe ich in die Shownotes. Plane am Bau gibt's auch die Landingpage, die Website. Wenn man das in die Google-Suche eingibt, landet man da auch schon sofort. Ja, und okay. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.